Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Und da sind wir schon wieder zurück bei Antenne Traumstadt, der nunmehr 17. Gazette. Und wie immer an dieser Stelle, oder wie so gut wie immer, begrüße ich den Marco. Hallo Marco.
Hallo. Ich dachte, wie immer, war ich schon mal nicht dabei?
Ich habe das Interview mit Patrick mit reingerechnet, weil das lief ja auch unter Gazette.
Da war ich im Hintergrund
tätig. Sonst bist du wirklich grundsätzlich immer dabei.
Ja, ja, hallo.
Ja, ja, ich. Da warst du der Schnittmeister.
Ja, genau, exakt. Ja, da sind wir. 17. Ne? Ja, ich zähle gar nicht mehr mit. Das ist alles nur Schall und Rauch.
Ich überlege, schaffen wir noch eine 20? Dieses Jahr?
Also dieses Jahr weiß ich gar nicht. Ich dachte jetzt so von der allgemeinen.
Und ja, das muss man
das
sich
weiß
auch
man
überlegen.
Heutzutage nicht. Ja. Also kann ganz schnell dunkel werden, aber.
Jetzt nach, wer weiß, was nach Omikron kommt.
Ja, ja, dann kommt, keine Ahnung.
Also, Leute, die sich mit dem griechischen Alphabet auskennen, wissen es, aber.
Naja, ja, okay. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt den dritten, ne, heute, wenn ihr diese Folge hört. Ja, heute ist der erste, also wir nehmen am ersten auf, jetzt ist Mittwoch, ja, der dritte, Mittwoch, dritten ja, kommt die Folge ist. Raus und wir bringen alle zwei Wochen eine Gazette, das wird knapp, ne? Ich glaube, ja. ist auch vollkommen egal,
ey.
Und wenn es uns stört, bringen wir einfach zwei hintereinander.
Also ich sag mal, zwei werden auf jeden Fall noch kommen, denke ich mal. Also ne, in zwei Wochen und dann gibt's ja noch ihr werdet es hören.
Auch nicht, ja,
und genau. Das, was ihr nächste Woche hört, hört ihr am Ende von dieser Folge. Von daher, ihr werdet heute wieder rundum verwöhnt. Allerdings, ich glaube, News, hast du News?
Ich habe keine. Ich habe keine News, aber vielleicht ein kurzer Hinweis vorab. Kannst du bitte am Ende sagen, was wir nächste Woche bringen? Ich hab's vergessen.
Ja, ich sage,
lass dir einfach was einfallen, zum Not müssen wir noch schnell aufnehmen.
Ja, ich sag dir, weil ich kann dir sagen, nachdem wir den durch hatten, ja, der Gregor und ich, lief mir noch mindestens eine Woche permanent der italienische Titel hinterher.
Okay, okay.
Und wahrscheinlich werde ich ihn heute versemmeln, obwohl ich ihn schon tausendmal gefühlt im Kopf richtig ausgesprochen habe.
Ja, ich will auch
keinen
Druck aufbauen, aber ich bin mir sicher, du machst das super gleich.
Das machen andere, von daher.
Komm, gut, lass uns loslegen.
Soll ich anfangen?
Fang du an. Gerne.
Ja, ich fange mit Emanuel in Amerika an.
Wieso höre ich auf einmal so ein Pferd wiehern?
Ja, die Fotoreporterin Emanuel lässt sich durch die Welt der Schönen und Reichen in Amerika lochen, um die unterschiedlichen Spielarten zu studieren. Ich möchte meinen, dass sie das auch in den Teilen davor getan hat, muss aber dazu sagen, dass das mein erster Emanuel-Film war, weil ich leider auch die Box von Kochfilms verpasst habe, obwohl das auch so, das muss ich mal erzählen, das ist mir noch nie passiert. Ich bestelle eine Box vor, die ständig verschoben wird, verschoben, alles kein Problem, kann man mitleben. Da, wo ich sie vorbestellt habe, die kamen natürlich nie auf die Idee zu sagen, so, ist verschoben worden, ne? Man musste immer nachhaken, die wussten es natürlich auch nicht, ist auch alles kein Problem. Dann habe ich sie dann da irgendwo storniert, ich glaube nach einem Jahr habe ich sie storniert da. Und ein paar Monate später kam sie dann wirklich und ich dachte mir, ach komm, ja, kannst du noch kaufen. Und ich glaube, es war kein halbes Jahr oder Jahr vergangen, da war das Ding out of print und steigt natürlich dementsprechend im Preis. Und da habe ich mich wirklich mal geärgert.
Du hast die Geilheit der Leute unterschätzt.
Ja, und wenn man überlegt, dass die Hälfte von den Boxen wahrscheinlich eingeschweißt in irgendeinem Keller stehen von Hans Wurst. Aber wollen wir uns auch da keine Gedanken
machen?
Hier geht's weiter. Ja, ne? Ich habe hier diente die Astro-DVD mit einem Bild, was schon scheiße war.
Okay.
Mit einem Ton, der eigentlich kaum noch als das zu bezeichnen wäre. Mhm. Aber egal. Ich habe mir den Film angeguckt, ich hatte meinen Spaß. Er war klebrig, er war recht hart. Wir haben ja hier nicht nur Sex drin in normalem Geschlechtsverkehr. Wir haben hier auch ein bisschen Tiersex drin. Ja. Aber wir haben hier vor allem einen Snuff-Film im Film, der echt wirklich sehr, sehr realistisch aussieht. Ganz toll gemacht. Und angeblich hat auch David Cronenberg sich von dieser Szene inspirieren lassen für sein Videodrom. Und das halte ich gar nicht für abwegig. Also ich glaube, in der IMDb, da habe ich das gelesen. Mhm. ich weiß nicht, ob das wirklich, ob er das mal in einem Interview gesagt hat, ich weiß es nicht, aber es sieht wirklich sehr stark so aus, weil diese Szene in Videodrom ist ja auch äußerst unangenehm gemacht, mit dieser Lehmwand, die dann unter Strom gesetzt wird. Und du hast jetzt hier bei Emmanuel in Amerika eine ähnliches Setting, also auch alles so ein bisschen rötlich-bräunlich. Und dann, ich möchte nicht sagen, was da passiert, das kann man sich dann ja selber angucken. Es ist wirklich unangenehm und Joe D'Amato, der Regisseur hier, der musste sich auch dafür rechtfertigen, weil das mal wieder sowas war wie bei Cannibal Holocaust, dass man dachte, das ist eine echte Leiche. Und hier dachte man tatsächlich, es ist hier eine echte Vergewaltigung und die Frau, die stirbt jetzt ja auch gleich. Das wird dann im Film gezeigt, während irgendwelche reichen Herrschaften Damen befriedigen. So, das läuft dann im Hintergrund so. Alles extrem bizarr, schmierig, widerlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich genau die richtigen Filme waren, die die Leute in den 70er Jahren hier in die Bahnhofskinos gelockt haben. Damit sie sich da irgendwie ja hinter der Lehne einschleudern können. So. Interessant, also man kann sich das nicht vorstellen, dass sowas heute irgendwie noch im Kino läuft. Also derjenige, der das rausbringen würde, der würde wahrscheinlich jeden Tag mindestens von einem Bus voller wütender Frauen und Männer Besuch bekommen. Und ich glaube, das überlebt keiner mehr. Also.
Aber das war ein Riesending. Also damals, diese Emmanuel-Filme, die liefen ja auch irgendwie rauf und runter auf RTL und Sat.1 irgendwie 23 Uhr aufwärts. Ich kann mich noch an die Videothekenzeit erinnern. Meine Eltern, die haben sich sowas ausgeliehen und dann so abends geguckt, wenn ich im Bett war. Und ich habe da immer mal so einen Blick auf den Fernseher erhascht, wenn ich auf Toilette musste oder so. Ich musste natürlich relativ oft dann auf Toilette, aber ja.
Ja, wir dürfen nur nicht vergessen, dass es ja auch, es gibt ja diesen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, würde ich sagen. Und diese Box beinhaltet ja auch eigentlich die D'Amato-Emmanuel-Filme. Also er hat ja drei Stück mindestens gedreht. Und dieser hier ist halt der letzte dieser Reihe. Und der eigentliche Emmanuel-Film, der hat ja dann wiederum nichts mit Laura
Gensler. Das war mit Sylvie Crystal, oder wie hieß sie, ne? Ich bin mir nicht sicher.
Es kann sein, wie gesagt. Also ist ja auch von Koch Media.
Ja, also ich habe ein paar mit uns Laura gesehen. Ja, ich kann denen heute nicht mehr so viel abgewinnen. Also Emmanuel in Amerika hat ja ein 4K Master Release in Amerika bekommen von Mondo Macabro. Da liebäugle ich noch so ein bisschen mit, weil der doch in der ganzen Serie an Filmen heraussticht, weil er eben die eben von dir erwähnten Punkte noch mit dabei hat und eigentlich kein klassisch reiner Soft-Sex-Film ist.
Ja, genau, und diese der Pferdepenis und diverse andere Sachen sind ja auch nicht in den Kochmedia bzw. Kochfilms
nicht dabei
enthalten, ne? Das sind ja quasi hier Szenen, die hat man da noch mit reingefrickelt, die eigentlich nichts mit der Kinofassung zu tun haben, aber also klar, bringt natürlich den zusätzlichen Kick in Anführungszeichen so. Was hier aber auch ganz toll ist, was auch was meistens toll ist, ist Nico Fidenkos Score. Mhm. Zu Nico die Fidenko fällt mir eine Geschichte ein, passt zu Weihnachten. Ich habe nämlich als, wie alt war ich da, 13, 14 oder so, von meinen Eltern zu Weihnachten den Zombie-Holocaust-Soundtrack von Nico Fidenko bekommen, weil ich mir den gewünscht habe. Und ich hatte das irgendwie eben so in der Badewanne rekapituliert und dachte, wie verrückt eigentlich, ne?
Total.
Und den Tipp, den gab's auch noch über die TV Movie. Also es ist ja eigentlich keine Fernsehzeitung, bei der man irgendwie jetzt erwartet, dass die einen Nico Fidenko Soundtrack-Tipp abgeben. Ne, so Mitte der 90er. Und dann habe ich das gelesen und dachte, ja, super. Ja, also muss man sich drauf einlassen oder auch nicht, wenn man so ein bisschen Bock auf bisschen Sex-Irrsinn mit hässlichen Männern und einer schönen Laura Gemser sehen will, der ist bei Emmanuel in Amerika sicherlich ganz gut aufgehoben. Und wer das nicht sehen will, dem sei hiermit offiziell verziehen. So, jetzt bist du aber dran.
Jetzt bin ich dran. Ich wir hatten ja schon vorher gesprochen, so ein bisschen, ich bin so ein bisschen erstsichtungsfaul, habe aber dann trotzdem eine hinbekommen und habe mir, nachdem ich eine Aufnahme von dir und Gregor gehört habe, mich dazu entschlossen, Underworld zu schauen, von George Pavlou. George Pavlou hat ein Jahr später Rawhead Rex Regie geführt. Auch hier haben wir ein Drehbuch von Clive Barker, basierend auf einer Geschichte von Clive Barker. Und 80er Jahre. Ich bin ja immer froh, wenn ich irgendwie noch was aus den 80ern finde, was gut ist und was ich noch nicht kenne. Und beides ist hier der Fall. Aber hier sind wir auch wieder bei so einem Film, muss man mögen, ja, aber also ne, kann man mögen, muss man nicht. Ich fand den super zur Story. Hier geht's um Nicole. Nicole ist so eine, ja, wie soll man sagen, Edelprostituierte und die wird aus ihrem Edelpuff entführt von ja so ganz komisch aussehenden Typen, so mutierte, aber trotzdem menschliche Kerle und Der Obermacker da, der beauftragt ihren Ex-Lover, der mittlerweile nicht mehr irgendwie so im halbseidenen Milieu unterwegs ist, sondern so kleiner sieht man auch so direkt so eine Szene, wenn sie ihn so in seiner Wohnung antreffen, wie er so malt. Und das nimmt man ihn so null ab, dass er jetzt der intellektuelle Maler ist da in der Runde. Aber es ist auch, das spricht für diesen Film, diese Szene. Auf jeden Fall gewinnen sie ihn dann letztendlich, dass er eben da investigativ unterwegs sein darf, um eben die Cole zu finden, was dahinter steckt, und das Ganze führt ihn zu so einem ganz zwielichten Dr. Savory, und der hat so ein ganz eigenwilliges weißes Pulver entwickelt, und das steht in Verbindung mit deformierten Menschen, die im Untergrund von Los Angeles leben. Es ist, glaube ich, Los Angeles, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist Los Angeles. Das ist alles sehr kostengünstig produziert. Das wird mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit Direct to Video gewesen sein, die Produktion. Hat aber eben diesen typischen 80er-Jahre-Charme. Hat coole Effekte eigentlich für die Zeit. Da ist viel handgemachte Effekte bei. Hat, wie ich fand, einen wirklich tollen Soundtrack-Score. Hat mir total Spaß gemacht. Also dann auch nochmal danke für den Tipp. Also den hatte ich null auf dem Bildschirm, war mir gar nicht bekannt. Mhm.
Ich glaube, den haben viele nicht mehr auf dem Bildschirm, wobei der eigentlich immer verfügbar war. Also ich weiß, dass meine Erstsichtung war die Videokassette einer Freundin, die hat den irgendwann mal irgendwo auf irgendeiner Börse mitgenommen, und da haben wir uns den angeguckt und fanden schon irgendwie schon cool. Und dann habe ich irgendwann relativ früh die DVD, ich glaube, das war auch so ein Astro oder von Marketing, nee, ich glaube Marketing, meine Augen reichen nicht so weit, aber ja, doch ist. Genau, ich sehe es, ich erkenne es gerade, ja, Marketing. Und dann hast du jetzt vermutlich die CMV-DVD, oder?
Ja, dachte ich, das Logo sah ein bisschen ähnlich aus, aber es ist irgendwie Nebenvertrieb von Alive oder so. Aber die ist Uncut, ja. die habe ich irgendwie für 9 Euro, habe ich die geschossen, neu.
Okay, und hast du die Langfassung auch mit drauf?
Weiß ich gar nicht.
Weil ich habe nämlich auf meiner Astro noch eine, ich glaube, das ist nur in Englisch, ich glaube nicht mal mit Untertitel.
Okay.
Ich weiß auch nicht, ob ich die je gesehen habe, aber es hätte mich interessiert, ob man die jetzt vielleicht irgendwie nochmal
wäre mir, glaube ich, aufgefallen, wenn ich die Auswahlmöglichkeit gehabt hätte, war spät am Abend, aber das wäre mir auch aufgefallen. Aber
nee, ist ein super Film. Und ist halt auch ein Film, der basiert halt nicht auf einer Story von Clive Barker, sondern nur auf einem Drehbuch. Genau, ist nur ein Drehbuch. Mhm. Und ja, George Pavlou, du hast es ja eben im Grunde schon so mehr oder weniger gesagt, ist ja auch nicht schlimm, weil das kommt sowieso bald auch auf uns zu. Rawhead Rex.
Ja.
Und könnte man auf jeden Fall auf beide Filme, die darf man gerne wieder entdecken oder auch erwecken, ja. Und Underworld, ja, freut mich.
Ja, cool, cooler Film. Also hat echt Spaß gemacht. Ist eben so typisches 80er-Jahre-Kino, kurzweilig und nie langweilig, und aber muss man sich eben auch drauf einlassen, auf cheesy Schauspieler und Effekte. Aber wenn man dazu bereit ist, kriegt man da echt einen coolen Film hingelegt. Sehr schön.
Auf jeden Fall. Und ich mochte auch den Darsteller, der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der hat so eine angenehme Ruhe ausgestrahlt. Ja. Und es ist alles so, das ist so ein Film, ich finde, der hat einfach so eine angenehme Wirkung.
Ja.
Es ist kein perfekter Film, so, aber es ist ein nettes Videotheken-Ding.
Ja, definitiv. Was hast du noch im Programm?
Ich habe mir ein deutsches Highlight angetan. klingt so negativ angetan. Ja. Nee, ich habe mir Succubus, der Teufel im Leib, angeguckt. Oh. Deutsche Produktion von 1989, Regie Georg Tressler. Ich kann mal kurz sagen, um was es geht. In den Schweizer Alpen sind zwei Hirten und ein Junge unterwegs, um die Rinder auf den Berg zu treiben. Tagelange Isolation in der Kälte, umgeben von Felsen und Rindern. Wohin mit der Geilheit? Denkt sich einer der Männer, der besonders tölpelhafte. Aus einem Tuch, Stroh und einer Wurzel baut er sich eine Art Sexpuppe, mit der er sich befriedigt. Doch dieser Akt und der grundsätzliche Aberglaube, der immer wieder durch merkwürdige Weisheiten und Rituale zum Vorschein kommt, erweckt er einen weiblichen Dämon, einen Succubus oder besser das Sennentunchi. Das ist ein Sagenmotiv im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist wirklich ein Film, den schaltest du an und da bist du direkt drin. Du siehst diese eisige Landschaft in den Alpen und da habe ich schon keinen Bock mehr. Da habe ich schon den ganzen Körper, spüre ich Kälte. Gleich bei einem weiteren Film wird es nochmal kalt. Aber hier hast du dann auch so einen unangenehmen, bedrohlichen Score, der auch direkt mitwabert. Und irgendwie so einen Menschen, der auf so eine Art Ötzi-Schneeleiche recht schnell stößt, die auch echt, die sieht wirklich aus wie Ötzi. Also es ist wirklich toll gemacht. Also 89 hat man Ötzi, glaube ich, noch nicht gefunden.
Wenn, dann ist das auch nicht.
Ich weiß es nicht. Nee, aber also ich fand das lustig, weil ich dachte so, ist das jetzt vielleicht einfach so eine Art Hommage an Ötzi, dass man vielleicht darauf reagierte? Mhm. Kann tatsächlich sein. Ich meine, 89, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt nichts über Ötzi sagen. Ich bin hier begeistert, weil der Film besteht eigentlich nur aus drei Typen und dieser Frau, die dann irgendwann aus dieser Figur heraus entsteht. Wir haben hier teilweise harte Gore-Effekte, die ich nicht erwartet hätte, wo ich wirklich so baff war. Ich meine, das sind nicht viele. Die sind auch so ein bisschen komisch umgesetzt, aber sie sind da und sie haben eine ganz komische Wirkung. Wir haben einen sexuellen, also einen homoerotischen Übergriff von diesem Tölpelhaften, der die Sexpuppe baut. Der will irgendwie den Jungen da irgendwie dazu bringen, dass er ihm einen runterholt. Mhm. Das fand ich schon sowieso schon erstaunlich, weil daneben halt der andere Mann liegt und er greift direkt ein und denkt so, so, ich verstehe ja, dass du hier dich irgendwie entladen willst, aber hier nicht an hier unseren Knappen, ne? So, das ist quasi so dieser Junge, das ist so der angehende Hirte. Mhm. Und das ist alles sehr, sehr packend. Wir haben dieses Gefühl von Isolation. Man hat halt einfach immer nur dieses Klima der Kälte und das, also das wäre kein Job für mich.
So. Es ist minimalistisches deutsches Kino, wie wir es schon von dem einen oder anderen kennen.
Ja, genau. Und er bedient sich halt hier einfach einer Kulisse, die das total anbietet, weil da brauchst du ja gar nichts machen. Da brauchst du nur einen versierten Kameramann, einen versierten Regisseur und vernünftige Darsteller.
Ja, ich meine, Natur schlägt immer jedes Studio, ne? Das haben wir in so vielen Filmen schon gesehen. Und das ist total. Auch in dem Fall wahrscheinlich der Fall. Ich kenne den Film nicht, ne? Aber es kann nicht mit Ötzi zusammenhängen, denn Ötzi hat man 91 entdeckt.
Ah, okay. Ja, gut. Ja. Interessant. Also das ist mal wieder so ein Film, bei dem man einfach sich wundert, warum man den jetzt erst entdeckt. Also ich meine, warum ich den jetzt erst entdecke, weil er halt einfach auch jahrelang nicht mehr verfügbar war. Vermutlich war er auch noch nie digital verfügbar. Also man muss auch sagen, dass Subkultur hier wirklich wieder alles an Liebe reingedonnert hat, was nun geht. Das Bild ist einfach herausragend für so einen Film. Also das ist wirklich gigantisch. Wir haben da stundenlang noch Bonusszenen drauf. Also der Regisseur hat wohl auch noch so Freestyle-mäßig mitgedreht in den Alpen und also es geht stundenlang. Das habe ich wirklich lang nicht mehr gesehen, sowas.
Leider sieht man das ja viel zu selten, ne? Deutsches Genre-Kino hast du. Ja, jetzt wahrscheinlich werden die Leute mich schlagen, wenn ich sage, da gibt's ein Dutzend gute nur oder so, ne? Aber es ist immer seltener, ne? Die Deutschen, zumindest die populären Sachen, sind ja oft so Komödien-Zeugs, ne? Oder Dramen, ne? Mhm. Aber sowas, mein klar, jetzt sprechen wir natürlich hier auch von Independent-Kino, was schwer zugänglich ist und bei weitem nicht für das breite Publikum gedacht ist. Aber schade eigentlich, denn das beweist ja mal wieder, so wie ich das verstanden habe, die Deutschen können Genre-Kino sehr gut.
Ja, definitiv. Also ich habe in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren wirklich extrem gute deutsche Filme entdeckt und die sind aber in der Regel auch alle vor den 90er Jahren entstanden. Das ist halt das Ding. Weißt du, so Til Schweiger hat dann so ab den 90er Jahren so das ganze Kino so ein bisschen vergiftet. Dann haben wir so einen Moritz Bleibtreu. Die hatten immer mal so kleine Erfolge, aber Deutschland dümpelte immer so in dieser Komödien Dramen Schublade hin und her.
Man muss da jetzt auch da irgendwie Schweiger und Co. kann man da nicht wirklich Vorwürfe machen, die nehmen eben oder bieten den Zuschauern eben das, was Erfolg hat, ne? Das sind erfolgsgetriebene Menschen, was ja auch klar ist, ne? So ein Film kostet viel, viel Geld, der muss Geld einbringen, ja? Aber es wird eben zu wenig gewagt. Ich meine, das ist natürlich immer leicht gesagt hier von meinem Schreibtisch aus, ich muss kein Geld da investieren, aber ich fände es trotzdem mal schön, wenn da mal wieder einer irgendwie was wagen würde. Naja.
Ja, aber das liegt auch daran, dass es für Horrorfilme zum Beispiel auch überhaupt gar keine Förderung gibt. Das heißt, wenn Til Schweiger hingeht, so, also in den 90ern hingegangen wäre oder wer auch immer für ihn dahin geht und sagt so, hier, wir wollen eine lustige Komödie drehen, da wird Deutschland aber richtig lachen. Dann werden die sagen, oh, das ist aber eine gute Idee, da können wir uns die Hände nicht mit verbrennen. Ne? Wenn die aber hingehen und sagen so, ja, hier, dachten uns, ja, wir machen so einen Splatterfilm mit einem, in einem Altersheim und haben hier gleichzeitig noch irgendwie vielleicht was Politisches noch mitzugeben, könnte man ja so. Und da würde die sagen, ja, nee, gehen Sie mal, Sie können das ja machen, aber von uns kriegen Sie keinen Cent. So läuft das. Und deshalb, klar.
Ist dem so.
Ne? Ja, natürlich. Also das ist hier, deshalb haben wir ja auch nicht mehr diesen Genrefilm, weil Horrorfilme hier in Deutschland eigentlich, die werden getreten von der Filmförderung. Das kann mal irgendwie passieren, aber das ist eigentlich...
ja, hat man ja, ne? Ja. so ein paar Versuche hatten wir ja. Es gab mal diesen Vampirfilm, der irgendwie in der Partyszene spielt, was hier, Wir sind die Nacht oder so hieß der. Ich habe ihn nicht gesehen. Guck mal hier, ich beschwere mich, dass es keine deutschen Horrorfilme gibt und dann nenne ich direkt das erste Beispiel, habe ich nicht gesehen. Das ist ja auch scheiße.
Ja, wenn dir heutzutage deutsche Horrorfilme begegnen, ne, dann antworten die ja nur auf den Trend, den wir haben, dass der Horrorfilm mittlerweile einfach im Mainstream angekommen ist. Ja,
der ist schon ein bisschen, so. So neu ist er nicht mehr. Ich habe noch einen auf meiner Liste, der heißt Guntermann. Da habe ich total viel... Ja. Guntermann ist dieser Ruhrpott-Geschichte. Gutland oder so. Ich muss dann nochmal irgendwie nachschauen. Ja, habe ich auf meiner Liste stehen. Über irgendwie so einen Typen, der irgendwie von der Polizei flüchtet und in so einem Dorf landet. Und da ist auch nicht alles so knusper, wie es wohl sein sollte. Und da fand ich die Grundstory hier fand ich total interessant. Und die Kritiken, die ich gelesen habe, waren super. Vielleicht gucke ich den mal für die nächste Gazette. Da habe ich schon eine erste Richtung, ist das super.
Ja.
Und dann richtig, ob das sehenswert ist.
Ja, also ich sag mal so die guten Horrorfilme, die ich bisher gesehen habe.
Gutland heißt er. Gutland.
Okay. Gutland klingt so ein bisschen wie so Essen auf Rädern, ne?
Ja, so ein bisschen.
Wir bringen Ihnen die Natur ins Haus mit den passierten Menüs von Gutland. So, Tote komm. Essen schneller. So. Ja, genau. Also
ich mach mal weiter.
Succubus und du machst jetzt weiter.
Gut. Nee, genau. Succubus, ja komm, abschließend. Succubus ist super.
Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin dabei.
Okay, von Succubus zu Spookies. Es war für mich eine Erstsichtung. Spookies, die Killermonster von 1986. Regie Jeannie Joseph oder Jenny Joe, also wirklich wie Jeannie wird da geschrieben, Joseph und irgendwie Thomas Doran, dann noch ein Brandon Faulkner, also drei Regisseure, die da irgendwie mitgewischt haben. Man merkt so ein bisschen anhand der Inszenierung, dass da irgendwie viele Köche verderben den Brei. So von der Story her, ich hab den auch so irgendwie rein, ich dachte so, komm, jetzt machst du bald Gazette, jetzt kannst du nicht nur mit einer Erstsichtung ums Eck kommen, jetzt musst du nochmal eingucken, aber eigentlich hatte ich gar keinen Bock und habe auch zwei Anläufe gebraucht. Aber das ist eben auch auch mal wieder typisches 80er-Jahre-Kino. Du hast zu Beginn so eine Gruppe von, ja, da ist die Konstellation nicht so ganz klar. Ich habe erst gedacht, also der eine Teil im Auto sind die Eltern und im zweiten Auto sitzen so ein paar Jugendliche, eben so diese Klischee-Jugendlichen, 80er, rebellisch und so. Aber ich glaube, das eine Paar sieht nur älter aus, als es eigentlich sein sollte in dem Film. Die sollten einfach nur so irgendwie, die sahen, glaube ich, nur älter aus oder waren nur älter, weil die so ernst rüberkommen sollten. Das war so der Kontrast zu den rebellischen Jugendlichen. Das waren eben die Streber in der Runde oder so. Aber das hat für mich erstmal so nicht ganz funktioniert. Und ich dachte, das wäre irgendwie so ein Eltern-Kind-Gespann. Wurde auch nicht wirklich aufgeklärt, aber ich habe es dann irgendwann doch gerafft und so. Dass die alle ungefähr in einem Alter sein sollen. Naja, der Klassiker, die fahren mit dem Auto durch die Gegend, verlieren irgendwie so die Strecke. Das ist auch nicht so ganz klar, wieso die überhaupt da unterwegs sind und wohin die unterwegs sind. Auf jeden Fall kommen die an einem so riesigen, verlassenen Haus an. Also Haus ist schon untertrieben. Das ist so eine echt fette Villa. Weißer Haus-Style. Und da gehen die dann rein. Und parallel sieht man immer wieder in so Zwischenschnitten so ein Typen, der so eine Leiche in einem Sarg anbetet und alle möglichen Kreaturen, die Spookies, da zum Leben erweckt. Wieso? Weil wenn er diese Menschen in dem Haus opfert, wird er keine Lebenskraft irgendwie raus da ziehen, um eben die Frau, die er liebt, die Liebe seines Lebens, zurück ins Leben zu holen, am Leben zu erhalten, mehr oder weniger. Das ist so das klassische 10-Personen-Prinzip. Einer geht nach dem anderen drauf. Was mich an dem Film so ein bisschen gestört hat, ist, dass der eben so diese klassischen Horrorelemente mit so blöden Humor teilweise mischt. Das ist mir zwischendurch tatsächlich echt auf den Senkel gegangen. Da war ich so ein bisschen genervt. Nichtsdestotrotz muss man hier ganz klar Daumen hochhalten für richtig tolle Effekte, alles handgemachte Effekte. Der ist atmosphärisch total super schön dicht. Wir haben ein wirklich tolles Setting und eben dumme Schauspieler, die einer nach dem anderen umgebracht werden. Also ja, so typisches 80er-Jahre-Kino. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich mich ab und zu eben über den blöden Humor geärgert habe. Aber unterm Strich kann man den gut wegsnacken, den Film.
Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich habe ihn jetzt schon länger nicht gesehen. Ich habe die Blu-ray noch nicht bestellt, aber werde ich demnächst tun, weil ich habe, also das mit den blöden Teenies, ja, aber das ist so ein Ding, weißt du, das habe ich schon auch so oft runtergeschluckt, das nehme ich fast schon gar nicht mehr wahr. Denn wie du sagst, also die Monstereffekte, grundsätzlich auch so das Setting und die Atmosphäre ist wirklich toll. Also ich mag vor allem auch dieses Spinnenmonster. Es hat so ein richtig widerwärtiges Gesicht, aber auch die anderen Monster, also das macht mir einfach Spaß. Das ist sieht man irgendwie Liebe und Kreativität und die Möglichkeit, sich einfach mal auszutoben wieder. Und das hat mir gut gefallen. Naja, und die Darsteller, gut, das ist natürlich wirklich...
Ja, genau, exakt. Also mir ist dieser dumme Humor so ein bisschen auf die Nerven gegangen, aber nichtsdestotrotz die Liebe hier, wie du gerade schon sagtest, zu den tollen Creature-Effekten wiegt viel mehr als die dummen Schauspieler. Von daher, anschauen. Ich habe mir die Amaway geholt, die gibt's für kleines Geld, also halt gibt's für 17 Euro oder so. Das kann man sich für den Preis echt gönnen. Lohnt sich.
Ja.
So.
Ja, jetzt bist du dran. Ich bleib im Schnee, dann haben wir das Thema abgearbeitet. Ich habe mir Arctic angeguckt, aus Island, 2018. Regisseur Joe Penner. Ich sage mal so, es geht da um einen Forscher, der stürzt mit dem Flugzeug ab in der Arktis, der hängt da rum und kämpft ums Überleben. Unser Forscher, hier dargestellt vom wunderbaren Mads Mikkelsen, so ein Mann, den ich heiraten würde, wenn ich nicht schon verheiratet wäre. Und ich meine, als Hannibal,
ich kann gut
spätestens ab dem Punkt war ich einfach nur noch hin und weg von dieser Person. Und ich finde, das bringt er auch immer irgendwie mit, so, ne? Auch wenn ich mir doch längst nicht alles mit ihm angeguckt habe und das muss ich auch nicht, ne? So, aber hier passt er eigentlich ganz gut rein. Nur habe ich mir hier in diesem Katastrophen-Survival-Drama manchmal dann so ein bisschen mehr Aktion erwartet, wie er denn so ums Überleben kämpft, weil er hat dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob man erfährt, wie lange er da unten schon hängt. Ja, er macht so man sieht irgendwann so, dass er die Tage abstreicht da, ne? Er hängt da ja in seinem Flugzeugwrack und ficht sich da seine Fische unter dem ewigen Eis. Und irgendwann landet ja ein Hubschrauber vor ihm oder will landen, der dann in einem Windstoß verunglückt, der Pilot stirbt. Ja, und die Dame ist dann fortan ziemlich schwer verletzt und liegt dann fast komatös brach. Also da kommt natürlich dann auch kein Dialog auf. Das hat der Film ja auch eigentlich die ganze Zeit nicht. Es gibt so ein paar Sätze von ihm. Mhm. Einmal wird Hallo gesagt, einmal sagt sie Hallo zurück, mehr oder weniger. Also sie können sich allein so von der Sprache her schon gar nicht wirklich auseinandersetzen. Und der Film geht halt 2 Stunden fast. Und da passiert einfach so wenig. Und dann wird irgendwie gefühlt, fahren sie dann 1 Stunde von A nach B. Also er zieht sie ja mit so einem Schlitten durch die Arktis, um dann so eine Station zu erreichen. Dann stirbt sie mal wieder und stirbt dann doch nicht. Dann gibt's mal eine Eisbärattacke. Das ist alles okay, aber ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, ich schlaf gleich ein, weil ich mir irgendwas angucke, was ich schon 1000 Mal gesehen habe. Und ich habe es nicht 1000 Mal gesehen, weil ich gucke so Survival-Filme in der Regel auch erst gar nicht, weil das ist nicht so mein Genre. Den letzten Film, den ich in dieser Richtung gesehen habe, war der mexikanische Überleben. Das war diese Geschichte mit dem Flugzeugabsturz, wo dann die Überlebenden zu Kannibalen wurden. Der war wirklich toll, also der war auch packend und ja, das war halt so ein 70er-Jahre-Film, ne? Aber hier, eigentlich stimmt hier alles. Wir haben super Darsteller, wir haben auch einen Kameramann, der das alles toll einfängt. Aber es ist halt alles irgendwie so nix für 2 Stunden. Und das Ende fand ich auch doof. Mhm. Hast du den schon gesehen, oder?
Nee, ich hab den nicht gesehen.
Okay, weil es klang am Anfang so als...
Ja, ich habe den Trailer gesehen, hab mir so ein paar Kritiken durchgelesen und habe dann für mich beschlossen, dass ich das schon gesehen habe.
Ja, das ist auch irgendwie das Beste, was man machen kann.
Deswegen musste ich eben so, weil ich wusste, dass du das sagst und das ist einfach lustig. Es gibt so ein paar, also ich mag das Genre eigentlich gerne und es gibt so ein paar Sachen natürlich, die kannst du nicht mehr toppen. Allen voran Revenant, ne, mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy, das ist unfassbar geil, weil es eben auch nur in der Natur gedreht wurde, nur unter natürlichem Licht gedreht wurde. Das ist ein hartes Ding. Was ich auch geil finde, ist auch gar nicht so lange her, dass er rauskam, ist The Grey von Joe Carnahan mit Liam Neeson, der einen Flugzeugabsturz hat und dann von Wolfsrudel gejagt wird. Da haben wir so 2 Genres, Survival sowie auch Tierhorror, die da verbunden werden. Da hast du mich dann doppelt direkt mit am Haken. Aber da gab es so viele von denen in den letzten Jahren. Es gab nochmal so einen mit George Clooney, Ewiges Eis. Da bin ich schon fast weggepennt. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ist doch egal, weil er nicht empfehlenswert ist.
Bei dem Darsteller fast, möchte ich sagen, normal.
Na, George Clooney ist schon ein geiler Schauspieler. Also wenn man den.
Ich glaube, es liegt da einfach auch ein bisschen an der Auswahl der Filme, wo mich einfach ganz viel überhaupt nicht interessiert. Und aber gut, lass uns nicht über George Clooney sprechen. Ich hatte hier noch so ein bisschen, genau so ein Film, wie heißt der, auf Messers Schneide mit Anthony Hopkins, ne?
Das war das Ding mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin, glaube ich, oder so, ne? Und so ein Bär noch dazu.
Der hatte so ein paar Momente, aber so. Irgendwie, ich habe bei solchen Filmen immer das Gefühl, die bieten mir so gar nichts Neues, ne? Weil, ich meine, da passiert ja auch nichts Neues. Da wird jetzt sich das Eis nicht auftun und auf einmal nur alter Dämon aus dem Eis krabbeln. Und Alec Baldwin ist sowieso jemand, bei dem ich auch eher die Türe zumache, ne? Naja, egal. Genug gehasst.
Ja, ist okay. In meinem nächsten Film macht mit Alec Baldwin George Clooney.
Also ich bin da auch gar, es ist mir auch eigentlich egal. Ich gucke keine Filme nicht, weil da irgendeiner mitspielt, den ich nicht leiden kann. Der kann in dem Film sein, ne? Also zum Beispiel, wie heißt der Michael Mann-Film Collateral mit Tom Cruise, ne? Oder Eyes Wide Shut. Es sind Filme, die sind super und da passt auch Cruise total, ne? So.
Ja, ich muss auch sagen, ich mag Tom Cruise, ja. Da ist so ein bisschen, habe ich ein bisschen Softspot für Tom Cruise. Ja, da tun sich Abgründe auf, ich weiß. Ach, egal. Ich hab mit Großem jetzt zu dienen. Ich werde mich vom Jahr 1985 12 Jahre nach vorne bewegen, ins Jahr 1997, aber filmlich gesehen in die 50er Jahre, und zwar in die 50er Jahre Los Angeles mal wieder. Und hab mir Curtis Hanson Meisterwerk L.A. Confidential nochmal angeguckt. Also das ist eine Wiedersichtung. L.A. Confidential basierend auf dem Roman von James Ellroy, wo ich den einen oder anderen Roman auch gelesen habe, den ich sehr, sehr mag als Autor. Drehbuch selber geschrieben von Brian Helgeland. Der hat auch selber einen oder anderen guten Film abgeliefert. Wir haben hier einen Cast zum Niederknien. Wir haben Kevin Spacey als windigen Police Detective, mit der sich ja, diese Beziehung nach Hollywood hat. Wir haben Russell Crowe als so einen harten Cop, der wirklich alle fertig macht und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Wir haben Guy Pearce, der spielt Ed Exley, ein ganz, ganz junger Nachwuchsdetective, der die Fußstapfen seines großen Vaters tritt und karrieregeil ist. Wir haben einen Danny DeVito als windigen Reporter, einen Kim Basinger als Edelprostituierte, James Cromwell als Police Chief, David Strathairn macht mit als Pornomogul. Ganz, ganz großartiger Film, der sich so, ja, der dreht sich so eigentlich um die Charaktere des Kevin Spacey, Russell Crowe und des Guy Pearce. Dieser drei Polizisten, alle drei mit komplett unterschiedlichen Ansichten, die alle drei mehr oder weniger auch aus unterschiedlichen Motiven an einem Mord arbeiten, oder in einem Mord ermitteln. Russell Crowe, weil er zwar nicht offiziell diesem Fall zugeordnet ist, aber weil eben sein Ex-Kollege ermordet wurde. Und das war ein Massenmord, der da passiert ist. Guy Pearce als Ed Exley, der sich da einfach Karriereschub erhofft und Kevin Spacey, um seine Finger reinzuwaschen, weil er auch Scheiße gebaut hat. Und da ist ganz viel Intrige, ganz viel tolles 50er-Jahre-Flair. Kim Basinger ist umwerfend in diesem Film. Ganz, ganz großartige schauspielerische Leistung, die sie da an den Tag legt. Wenn du L.A. Confidential nicht kennen solltest, sei der dir hiermit mehr als wärmstens ans Herz gelegt. Ein fast actionloser, ganz toller Crime-Noir-Film aus den Ende 90er, ja schon fast mit 97.
Ich kenne ihn leider noch nicht, aber er steht schon länger auf meiner geistigen Liste.
Sehr schön. Toller Film. Also immer wieder begeistert, wenn ich ihn gucke und auch wieder, da sind wir wieder so, du sagtest ja eben so, man merkt nicht irgendwie, wenn irgendwie die Zeit rumgeht, ne, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, du hattest dir einen Film angeschaut. Mhm. Hier ist es genauso. Ne? Der Film geht fast 2,5 Stunden. Das geht wie im Flug vorbei, weil der einfach so aufregend ist. Toller Film.
Ja, ich bin gespannt. Ja. Das hatten wir doch auch bei Der Cop. War das nicht auch James Ellroy als Autor?
Ja, genau. War auch James Ellroy, genau.
Hatten wir hier auch schon in der Gazette. Ja, ich bin gespannt. Ja. Blu-ray verfügbar hier einfach oder muss man?
Ja. Nee, kriegst du. Easy peasy. Kleines Geld.
Sehr schön.
So, your turn. Bereit, wenn Sie es sind, Herr Candidus.
Experimentalstation Florida ACLAP. Ein Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen und europäischen Raumfahrtbehörden. Er baut zur Erforschung autonomer Lebenssysteme im All und der Einflussnahme auf Klima- und Wettergeschehen der Erde im Rahmen des Forschungsprogramms CORA. So wird der Film das Arche-Noah-Prinzip eröffnet von niemand Geringerem als Roland Emmerich. Science Fiction aus Deutschland. Wir sind wieder in Deutschland, ja. Und Science Fiction ist aus Deutschland ja noch viel seltener als Horror. Und diese Art von Science Fiction, also ich behaupte jetzt mal aktuell, es war zumindest bis zum Jahr 1984 einzigartig. So, also in Farbe sowieso und in dieser Größe, wie Roland Emmerich da schon mit einem knappen Budget von 1 Million D-Mark einem das Gefühl vermitteln konnte, man sei wirklich im All, ist schon wirklich fantastisch. Also muss man mal wirklich sagen, dass der Mann, glaube ich, schon bei seinem ersten Film hier genau wusste, wo er mal irgendwann hin will. Dass er das dann optisch vielleicht geschafft hat, aber inhaltlich und vom Gefühl her mich nicht mehr im Ansatz irgendwie erregt, das, was er macht, seitdem er in Amerika ist, in den USA, ist eine andere Geschichte. Aber hier, das hat wirklich großen Spaß gemacht, weil das ist halt auch wieder so, man merkt im Film das typisch Deutsche an, weil er sehr unterkühlt ist, weil er sehr auf Dialog setzt, auf komische Charaktere, die Figuren oder die Darsteller sind halt auch wirklich unterkühlt. So, das sind keine Sympathen, bis auf Richie Müller, hier in jungen Jahren, der nicht nur aufgrund seines orangen Astronautenanzugs aussieht wie Luke Skywalker, also wie Mark Hamill, der sieht auch das ist unfassbar.
Total.
Und ich dachte mir so, wer sieht besser aus in dem Moment? Und das ist wirklich schwer. Also, weil wenn du beide nebeneinander stellst, da könnte der eine den anderen dubeln, ne? Und das sind ja im Grunde so Sunny Boys gewesen.
Ja, genau. Ne? Richie Müller ist einfach ein super sympathischer, ne? Also, das ist echt, der macht Spaß.
Ja, aber ich habe Richie Müller halt in meinem Leben kennengelernt, da war der schon halt etwas älter. Ich sag mal so, vielleicht, ja, so 35, 40. Es gab einen schönen TV-Film, der hieß Svens Geheimnis. Das war so ein Film, der so ein bisschen so dieses Schulmilieu in Berlin darstellte in den 90ern, wo es halt auch so um Stricher ging oder Prostitution unter Mädchen und Drogen und sowas alles. Und da war Richie Müller quasi so eine Art Autor, der an dieser Schule gegangen ist, der ist da hingegangen in diese Klasse, um diesen bösen Jugendlichen zu sagen, so, hier, guckt mal, Leute, es gibt auch Autoren, die den ganzen Dreck verarbeiten, den sie erlebt haben. Die müssen keinem auf die Schnauze schlagen, die schreiben ein Buch stattdessen, so, ne? Da habe ich Richie Müller das erste Mal kennengelernt und als ich den hier sah, ich meine, ich wusste, er spielt hier mit, aber ich dachte erst so, das ist er doch nicht. Es ist doch Mark Hamill.
Ich kenne Richie Müller, habe ich kennengelernt aus Pogo 1104, dieser Piratensender, was ein Fernsehvierteiler, okay, in den 80ern. Der hat der mitgemacht. Da ist mir weiß nicht, ob der mir das erste Mal da aufgefallen ist. Der hat aber auch in ein oder anderen einen Fall für zwei Folge mitgemacht.
Ja, okay.
Aber der ist eben eigentlich so von den deutschen Schauspielern sehr präsent, ne, im deutschen Fernsehen. Aber ja, so im Filmen, wenn man sich primär an Filme hält, so wie wir es machen, fällt er einem eher.
Ja, und hier, um nochmal auf den Inhalt jetzt zurückzukommen, also wir haben hier einen Film, der so Thematiken aufgreift, so ein bisschen wie Lautlos im Weltraum, der sich aber optisch sehr stark an Krieg der Sterne und Alien orientiert. Und der Hubert Bartholomé, der hat hier nicht nur ein experimentellen, ziemlich düsteren Soundtrack gemacht. Der hat teilweise die Musikinstrumente sogar erfunden oder selbst gebaut, um diesen Soundtrack zu kreieren. Und er hat halt auch das Sounddesign kreiert, der hat die Modelle gebaut und das Ganze, also das Innere der Raumstation wurde in einer alten Waschmaschinenfabrik gedreht und
von, ja, Concordia,
das würdest du nicht erkennen, ne? Also das wissen nur die Beteiligten im Grunde, ne? Also geil. Dieses Gefühl und überall liegt auch was rum und es ist so verlebt und also wirklich toll. Ich war total begeistert von diesem Film und gleichzeitig auch so ein bisschen abgestoßen aufgrund seiner totalen Unterkühlung. Und dann setzt er sich halt auch mit Themen wie Klima und Wetter auseinander und das tun wir ja sowieso auch und dann mischen sich die Amerikaner ein, also das ist ja so ein Gemeinschaftsprojekt und die Amerikaner zeigen mal wieder, was für Ärsche sie sind, weil sie nämlich das Ding als Waffe einsetzen und das ist alles irgendwie, es ist wieder mal so richtig schön ernüchternd, aber wirklich toll, also visuell absolut großartig, sollte man sich unbedingt angucken.
War Roland Emmerichs Abschlussfilm.
Genau, sein, genau.
Muss man sich mal antun, ne? Also 1 Million D-Mark damals. Ja. Ich glaube, durchschnittlich kostet so ein Abschlussfilm irgendwie 20.000 D-Mark. Oder hat das damals 20.000 D-Mark im Durchschnitt gekostet. Emmerich, think big, ja, Hollywood, hier komme ich, macht man einen Abschlussfilm für 1 Million. Mhm. Er hat es ja dann auch geschafft. Ich meine, jetzt irgendwie kommt, glaube ich, sein 800. Katastrophenfilm bald in die Kinos, Moonfall. Scheint sein Ding zu sein, so Katastrophen mittlerweile und Weltuntergang. Aber gut, wenn er Spaß dran hat, er hält sich ja. Und der Mann ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, der hat vor ein paar Tagen irgendwie Geburtstag gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ist er auch schon über 60, geht auf die 70 zu langsam. Mhm. Ja, würde sagen, er hat es geschafft. Muss man erstmal schaffen, ne? Also gibt nicht so viele Deutsche, die international so eine Anerkennung bekommen wie Roland Emmerich. Regisseure Deutsche, fällt mal Wolfgang Petersen, ne? Ja. Und dann wird schon dünn. So international gesehen.
Ja, weil die es da nicht gemacht haben mehr, ne, in Amerika.
Ja, von daher kann man natürlich kritisch dem, was er mittlerweile oder seit Jahren schon, Jahrzehnten schon macht, kann man dem kritisch gegenüberstehen, aber nichtsdestotrotz Anerkennung hat er definitiv dafür verdient, finde ich.
Ja, klar. Das muss einem nicht gefallen. Ich erinnere mich jetzt auch nicht daran, dass ein Roland Emmerich-Film zuletzt jetzt mal irgendwie besser besprochen wäre als der davor und davor. Für mich war einfach das Thema, also für mich war die Luft raus nach Moon 44. So alles, was ich mir da noch angeguckt habe, sei Godzilla oder hier dieser, wo die Welt einfriert, das sind so Filme, wo ich schon, also da weiß ich nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. So, ne? Und wenn ich dann lese, ja, und hier der nächste Katastrophenfilm, ich muss mir das nicht mehr angucken. für ihn nee, super. Sein Kontostand wird sich sicherlich immer wieder weiter freuen.
Ja, und ne? Er scheint ja Spaß und dran ist, zu haben ja, und so.
Wenn das Ding ist,
er hat ja auch zwischendurch,
will, ne? So ist alles easy.
Ja, und ich meine, und zwischendurch hat er ja auch nochmal The Patriot gemacht, dieser Historienfilm ja. Mit Mel Gibson. Der ist auch richtig hart, ne? Was kam da noch? Egal. Ich glaube, der hat da irgendwann noch irgendwie was gemacht. Auch irgendwie so ein Historienschinken, aber ich bin da sowieso raus.
Also wenn du den jetzt vergleichst, wenn du dir jetzt hier diesen Film anguckst und Roland Emmerich erzeugt dir hier tolle Weltraumbilder, so, und dann siehst du, okay, das ist das, was er will, dann würde ich dir auch auf jeden Fall, würde ich das direkt unterschreiben, wenn du sagst, er hat's geschafft, so, weil das, was er dann damals schon wollte, das hat er dann definitiv dann geschafft und gut ist. Independence Day ist da auch von ihm, ne? Ja, den habe ich ja auch gesehen.
Universal Soldier auch.
Ja, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
Oh, der ist super. Der ist auch schön hart.
Okay. Ja, vielleicht sollte ich mir den noch mal angucken. Aber Independence Day fand ich damals schon schrecklich. Ne? Also der kam ja eigentlich so zu einer Zeit, wo ich sagen müsste, der hätte mir eigentlich gefallen müssen, so vom Alter her. Aber nee. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Gut, hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Ich bin wieder zurück, und zwar noch ein Stück weiter als 85 zurück, nämlich nochmal 10 Jahre zurück ins Jahr 1975. Und ich habe mir tatsächlich gestern die Blu-ray geholt von Walter Hills Hard Times, ein stahlharter Mann von 1975. In der Hauptrolle haben wir hier Charles Bronson und James Coburn. Und den habe ich das letzte Mal, ich glaube, im Fernsehen gesehen. Also der hat noch nicht mal auf VHS oder so. Und ich hatte ihn total super in Erinnerung. Ich habe den total gemocht als Kind, Jugendlicher. Und dann dachte ich, komm ja, den holst du dir jetzt, bevor der nachher irgendwie OP geht. Und Walter Hill ist ja eigentlich auch mal eine sichere Bank, finde ich zumindest. Die meisten Walter Hill-Filme, die ich kenne, sind gut. Ich kenne aber bei weitem auch nicht alle. Ja, zur Geschichte hier, wie wir, wir begleiten hier Charles Bronson als, ja, der hat keinen Nachnamen in dem Film, der heißt nur Chaney und der Film spielt in der großen Depression, was war das, 30er, 40er Jahre und er spielt einen Landstreicher, ja, der während dieser Depressionszeit in New Orleans aufsteigt zu einem illegalen Underground, würde man heute sagen, Preisboxer, also Fistfights, so Fight Club-mäßig eben. Und Wetten werden damit betrieben. Ist ein ganz harter Film im Sinne von, der ist emotional sehr hart, da gibt's wenig Zwischenmenschliches. Nur wenn dann so unter, also so angedeutet, man hat so leichte Momente. Charles Bronson spielt ja super. Was mich jetzt so wieder gestört hat, was ich wahrscheinlich damals total super fand, weil ich bedeutend jünger war, als ich ihn gesehen habe das letzte Mal, der hat eben so ein paar flapsige Sprüche. Also nicht nur Charles Bronson selber, insbesondere auch James Coburn, der hier den Charakter des Speed spielt, der ist eben der diese ganzen Wetten organisiert und quasi der Manager von Charles Bronson in dem Film. Dann so, hey, komm Baby, krieg irgendwann mal Frühstück. Hier, ich muss den ganzen Tag im Bett liegen und so. Das ist alles so komische Sachen, so komm hier, lass mal jucken. Das passt irgendwie nicht zum restlichen Tenor, den der Film eigentlich an den Tag legt, weil er doch hart ist und vor allen Dingen auch diese Zeit, wo die große Arbeitslosigkeit herrschte, wo alle wenig Lichtblicke im Leben hatten, ganz gut widerspiegelt. Der ist wunderbar fotografiert. Die Blu-ray ist auch super. Die hat ein tolles Bild. Ja, wie gesagt, toll fotografierter Film. Toller Charles Bronson. Der hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe den sehr genossen, als ich den heute, 2 Stunden vor unserer heutigen Besprechung, dann seit Ewigkeiten nochmal geschaut habe. Also bis auf so den einen oder anderen ein bisschen Läppchenspruch, der heute in die heutige Zeit einfach auch nicht mehr reinpasst und auch zum Gesamttenor des Films nicht passt, ist das ein super Film. Sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, klingt gut. Und mit Coburn und Charles Bronson, da lockst du mich auf jeden Fall immer an. Coburn habe ich dieses Jahr in Steiner gesehen.
Das Eiserne Kreuz. Auch
so großartig.
Sam Peckinpah.
Ganz, ganz großartiger Typ.
durfte ich damals Steiners Eiserne Kreuz mit meinem Vater sehen. Da lief das im Fernsehen. Und dann wurde mir aber ganz anders, als diese Szene kam, wo diesem Typen der Penis abgebissen wird.
Ich
raus damals. Das ist hart, ist echt hart.
Ist wirklich ein Film, den es zu entdecken gilt.
Ja, definitiv. Hast du noch was?
Ja, ich hatte ja beim letzten Mal schon so einen kleinen Weihnachtstipp mitgebracht. Oder das war ja eher ein Anti-Tipp. So viel besser wird's jetzt auch nicht unbedingt, aber es wird doch noch skurriler. Vielleicht, Marco, könntest du vielleicht so ein bisschen Weihnachtsatmosphäre reinzaubern. Und zwar habe ich mir Elvis Blutiges Fest angeguckt aus dem Jahr 1989, eine US-Produktion. Und ja, ich lese mal die Inhaltsangabe vor, denn die ist schon so absurd, dass man dann zumindest direkt weiß, okay, hier handelt es sich um einen absurden Film. Drei trottelige Mädchen erwecken im Wald versehentlich einen sehr unattraktiven Elf, der einst von einer Nazi-Okkultistensekte gezüchtet wurde. Dieser tyrannisiert fortan eine Familie, deren Großvater ganz genau weiß, woher dieser Elf stammt und welche Agenda dahinter steckt. Ja, Regisseur ist hier Jeffrey Mandel, der mir so gar nichts sagt, und ich glaube, der hat danach auch nur noch einen Film gedreht. Ich weiß es nicht. Und er hat hier ein ziemlich irrsinniges Machwerk gezimmert. Ja, das könnte man sich schon vorstellen bei der Inhaltsangabe. Wir haben so einen ekelhaften Elf, der auf einmal da ist. Ich weiß nicht, kennst du das Musikvideo von Come to Daddy von FX Twin, was Chris Cunningham gedreht hat? So ähnlich sieht der Elf aus wie dieser schreiende, ja, glatzköpfige Typ in dem Video. Nur sieht dieser Elf halt hier irgendwie so, das ist im Grunde so die billige Version. Dieser Elf hat irgendwie, der besteht eigentlich aus so einem Animatronic-Kopf, der es aber nicht mal schafft, den Mund zuzumachen. Und das sieht alles ein bisschen komisch aus. Dann haben wir hier diese komische Nazi-Sekte, die in der deutschen Synchronisation mal wieder keine Nazis sind. Also das sind einfach nur so Okkult-Sektenmitglieder. Und dann habe ich dann in den Rezensionen mal gelesen und dann sprachen die mal von Nazis. Und ich dachte mir so, ja, okay, diese Ledermäntel, die anhaben, oder zumindest einer, das passt schon. Aber ansonsten haben die jetzt nichts, was so einen direkt auf Nazi stoßen würde. Und dann habe ich dann halt einfach an den gegebenen Stellen mal in den O-Ton reingeschaltet, weil es gab halt auch keine deutschen Untertitel auf dieser Ramsch-DVD. Da komme ich gleich noch zu. Und naja, da sprach man dann von Nazi-Okkultisten und so ist das dann klar, es sind Nazi-Okkultisten. So, und die haben irgendwann mal angefangen, hier so eine Art Überelf zu züchten und der Großvater von dem Mädchen hier, der war da mit drin und sie ist im Grunde das Ergebnis und jetzt soll sich dieser Elf, soll sich jetzt mit der paaren, um dann irgendwas, es ist völlig verrückt. Dann haben wir hier Dan Haggerty, den irgendwelche Leute als Grizzly-Mann kennen oder sowas, oder der Bär.
Genau,
Grizzly Adams. Ist das die gleiche Person?
Ach, ja, klar, so. Chrisley Adams, der Mann in den Bergen.
Ich dachte, weil ich schickte immer das GIF von diesem Mann, der so grinsend bestellt. Ist das die gleiche Person wie der hier? Ach, das ja, gibt's doch
Dan
nicht.
Ja, Dan Haggerty, Adams.
Okay, und der spielt halt hier mit. Er ist hier für mich das, was Deborah Rose in The Boneyard ist. Leute, die The Boneyard kennen, werden jetzt genau wissen, was ich meine. Allen anderen, die haben halt Pech gehabt. Und so ist der Film auch so ein bisschen. Also der schwebt die ganze Zeit aufgrund seines Irrsinns dahin. Haggerty, der wirkt wie so ein Baby, was sich da als Ex-Bulle und Ex-Alkoholiker durch den Film schlägt. Und also alle sind verrückt. Samt dieser Story und
okay.
Das ist wieder so ein Film, bei dem man sich wirklich manchmal fragt, so was ist da passiert? Was ist da passiert? Wir haben hier eine schöne Weihnachtsatmosphäre. Der Film hat auch noch so ein bisschen so eine Großstadtatmosphäre. Es ist alles relativ düster. Ich glaube, es gibt nicht einmal Tageslicht oder so da drin. Es gibt auch den einen oder anderen auch blutigen, harten Mord. Also wenn hier unser Elf da mit dem Messer loslegt und einen absticht, das ist nicht gerade nett, aber es bleibt halt trotzdem sehr, sehr viel Dilettantismus über und ja, es ist halt so ein typisches Videothekending. 89, da kann man jetzt nicht mehr so viel erwarten auf dem Sektor, aber es hat mir so auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Bildqualität ist halt wirklich wieder eine Katastrophe. Das ist so eine DVD aus dem Hause Schröder Media, WGF. Die gleiche Schrammeldisk, die man so ab 7 € bekommt, kann man sich auch, wenn man lustig ist, für 30 € in einem Mediabook kaufen. Ist ein Repack.
Auf jeden Fall.
Also, was soll man da noch zu sagen? Also Elvis, blutiges Fest, wird man wahrscheinlich auch auf YouTube vielleicht sogar in einer besseren Qualität finden. Ich weiß es nicht. Ich habe die DVD hier fast geschenkt bekommen. Von daher, okay. Ja, kann man sich mal angucken.
Gut.
Muss man aber nicht.
Ja, klingt super. Also, ja, Nazi-Elfen und so, super. Es wird jetzt ein bisschen intellektueller. Ich habe einen Doku-Tipp. Was heißt intellektueller? Das klingt so hochtrabend, aber ich habe einen Doku-Tipp, der auf Arte läuft. Deswegen habe ich das gesagt. Und da sei vorab gesagt, schnell gucken, denn nur bis zum 1. Februar 2022 ist die Arte-Dokumentation Big John Carpenter, der Titel ist ein bisschen lustig, finde ich, verfügbar. Und um wen geht's wohl? Natürlich um John Carpenter. Und das ist, die geht so, anderthalb Stunden geht die Dokumentation und die sei euch allen wärmstens empfohlen. Denn es ist ganz toll, denn die begleiten John Carpenter durch Los Angeles. Und John Carpenter fährt mit dem Kamerateam in seiner halbwegs abgefrackten Karre durch L.A. kettenrauchend. Also der ist so mega sympathisch und besucht Drehorte, wo er Halloween gedreht hat. Die besuchen gemeinsam sein Lieblingskino, sie gehen in ein Filmstudio, Musikstudio und Carpenter schwärmt von seinen Lieblingsregisseuren wie Howard Hawks und John Ford. Ja, das sehen wir dann auch, wie Carpenter, der schwärmt dann von seinem Lieblingskomponisten, vom Hitchcock-Komponisten Bernard Herrmann. Und der ist so mega sympathisch und der hat einen total realistischen Blick auf das, was er geschaffen hat. Also er hält sich nicht für den Big John Carpenter und geht auch sehr, sehr kritisch ins Gericht mit den großen Studios. Also wie gesagt, mega sympathischer Mann. Also ganz, ganz cooler Typ. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Doku.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal reingucken. Bis Ende Februar, sagst du?
Ja, genau, bis 1. Okay. Februar, bis Ende nicht, sondern bis 1. Februar 2022 ist die in der Mediathek verfügbar.
Ja, sehr schön. Wäre ja auch eigentlich mal was auf irgendwie eine der zahlreichen Blu-ray-Veröffentlichungen hier in Deutschland auch mal als Bonus-Doku erscheinen
könnte. Ja, wäre super, ne? Weil auch total viele französische Kritiker oder Filmkritiker kommen da zu Wort, die auch speziell auf einzelne Filme eingehen. Einer geht auf Assault und Precinct 13 ein und das macht schon Spaß. Also das ist alles sehr, sehr, da kriegt man viel mit.
Mhm. Ja, okay.
Hast du noch was?
Nee, also ich habe jetzt nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen hier Richtung Ende. Und jetzt haue ich noch eben den Titel raus der Folge, die nächste Woche Freitag kommt. Das ist mal wieder eine Folge, die ich mit dem Gregor aufgenommen habe. Oder der Gregor mit mir. Und zwar geht es um Il Gatto d'Agli Occhi di Giada. Die Katze mit den Jada-Augen. Aus dem Jahre 1977 von dem wunderbaren Regisseur Antonio Bido. Also wieder Giallo-Boden, den wir hier erreichen.
Schick. Siehst du, habe ich schon vergessen. Freue ich mich. Gute Folge. Ich erkenne sie ja.
Ja. Genau, du kennst sie.
Ja, ich kenne sie ja. Von daher kann ich da auch nur jedem jetzt schon empfehlen. Jedem schaltet ein. Es wird sich definitiv lohnen.
Ja, schaltet ein und bringt vor allem Zeit mit. Weil ich mit Gregor ja meistens irgendwie immer die Zeit etwas vergesse. Aber wir beide haben auch die Zeit vergessen.
Und wir beide haben bei der letzten Besprechung die Zeit vergessen.
Ja. Was es da geht, das erfahrt ihr dann demnächst.
Ah, vielleicht pack mal am Weihnachten so ein Geschenk aus.
Ja, mal gucken. Ah,
wir gucken mal. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sind wir raus für heute, oder?
Genau, ich bin weg. Bis dann.
Bis dann, macht's gut. Ciao.